Hallo Gregi.
Hoi Dori.
Du bist jetzt gerade im PJ-Taxi.
Genau, ich bin immer, mache da Zwischenhalt bei euch. Ich habe eine Pause gehabt heute Nachmittag, bin in Coworking in Niedergasse gekommen. Und jetzt habe ich eigentlich gehofft, es gibt ein Bier, aber jetzt hast du mich zu einem Podcast, verdammt.
Ja, dann müssen wir morgen, nicht so früh aufstehen.
Genau, haha.
Jetzt bist du ganz aufgelöst. Nach deinem zweiten Gefängnisbesuch heute bist du ganz aufgelöst, wie du da auftauchst.
Nein, vielleicht mehr resigniert. Also, ich habe meine Zweifel, ob im Gefängnis Zürich-West alles rund läuft, sagen wir es mal so.
Die Zweifel haben ja einige Leute.
Ja, also, ich weiß nicht, ich bin heute an meinem ersten Besuch gewesen und habe dann gehört, dass offenbar ich bin einen männlichen Insassen besuchen bin, Gefängnis Zürich-West, und habe gedacht, aha, die haben jetzt den Du-Haft aufgetan da. Und dann ist mir erklärt worden, diverse männliche Personen sind seit sehr langer Zeit, also 2 bis 3 Wochen, im Rahmen sozusagen im Regime von der vorläufigen Festnahme, aber längstens untersuchungshaft angeordnet. Also Zellen, wo man nicht das Fenster auftun kann. Im normalen Vollzug, das habe ich heute jetzt auch noch verifiziert, im normalen untersuchungshaft Vollzug kann man das Fenster auftun, frische Luft haben. 1 Stunde Hofgang. Ich glaube, 14.30 bis 13.30 wieder eingesperrt. Teilweise mit ständig rotierenden, also 24 Stunden rotierenden Besetzung in der Zelle. Wie viele Leute gehen natürlich nur kurz rein und werden wieder entlassen. Also wenn das tatsächlich stimmt, dann ist, dann liegt etwas im Argen. Also, meine, dann sind die Gefängnisse so dermaßen voll. Wir wissen, ich glaube, Pfäffig ist jetzt ganz zu, wenn es mir recht ist. Die haben zu wenig Platz. Und jetzt fangen sie an, im Rahmen von der vorläufigen Festnahme initial die Untersuchungshaft zu machen. Ja, hat mich ganz leicht irritiert, sagen wir es mal so.
Ja, es gemahnt das alte Polizeigefängnis auf dem Kasernenhof, wo ja jahrelang unzumutbare Zustände gewesen sind.
Ja gut, die Zustände sind sicher besser jetzt, aber es geht vor allem um die Länge.
Aber das Regime und dauernd rein, raus von Mitinsassen, wo zum Teil ja auch psychisch massiv auffällig sind, also das gibt ja eine Unruhe, ohne Gleichen. Also,
ich glaube, jetzt hast du mich falsch verstanden. Im Propo und jetzt ist vom Wechsel her, vom Regime her, von der Regel her, ist es etwas Gleiches. Aber jetzt im Moment ist offenbar die Situation so, dass Leute, die bereits untersuchungshaft angeordnet worden sind, dort verbleiben. Das ist im Propo ja vereinzelt auch passiert. Aber also etwa 2 oder 3 Wochen, das ist mir jetzt ganz neu.
Ja, ich verstehe deine Entrüstung, weil potenziell sind das alles unschuldige Personen, es ist der ganze Haftschock und dann ist eigentlich zu erwarten, dass man die Haftsituation den Umständen entsprechend so menschenwürdig macht, wie nur möglich. Ich habe ja immer die Ansicht vertreten, es müsste mindestens ein 4-Sterne-Hotel sein.
Ich bin immer noch bei 3 Sternen, aber ich würde auch gerne 4 Sterne nehmen. Ja, also ich meine, dass, wie soll man das sagen, das Belegungsmanagement, ich meine, das muss doch einfach flaggen, da muss man einfach weniger Leute Haft anordnen, da muss halt die Ersatzmaßnahmen ernsthafter anwenden. Aber dass das der Hack ist, dass man Leute in der vorläufigen Festnahme lässt, also da habe ich jetzt mehr als 1 Fragezeichen.
Vor allem, wenn man den Claim hat, politisch, wir resozialisieren ab dem ersten Tag Haft. Also das ist ja ein Rückschritt sondergleichen, was du jetzt mir erzählst. Vorausgesetzt, das stimmt auch.
Genau. Der grosse Stolz ist ja die massive Verbesserung vom Haftregime.
Gut, das hat sich auch verbessert. Die Verbesserung.
Also wir haben das dunkles Mittelalter gehabt, nur vor kurzer Zeit, das hat sich wirklich verbessert. Aber jetzt zumindest vorübergehend, wenn die mir heute zugetragenen Informationen stimmen, wäre das also ein massiver Rückfall. Mhm. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich kann jetzt eben, darum bin ich vielleicht jetzt so resigniert, ich habe jetzt auch von Vorgängen gehört, wo, wie soll man das mal sagen, wo in einer Notfallsituation relativ bescheidene Reaktionszeiten rum sind. Ob das mit den schlechten Abläufen zu tun hat oder mit nach wie vor zu wenig Personal. Heute Donnerstag, Frühlingsanfang haben wir heute, oder? Habe ich gerade nicht so ein gutes Gefühl zu den aktuellen Zuständen im Gefängnis Zürich-West. Mhm.
Und was man auch oft hört, ist die fehlende Ernährung, die die Leute dort haben.
Also scheinbar nur vegetarisch sowieso. Ja.
Ja gut,
das ja, gut, ist nein, ja, aber wenn man bis 2 bis 3 Wochen dort ist und immer noch nur vegetarisch, also okay.
Ja, aber zum Morgen sei 2 Scheiben Brot, ein Butter, ein Gomfi und 5 Beutel für Kaffee und 5 Zucker. Also mir langen wohl 2 Scheiben Brot, aber wenn du ein bisschen kräftiger bist, wohl nicht. Dann zum Mittag gäbe es Kinderportionen, in der Regel warm, also nicht ausnahmslos. Und zur Nacht gibt es dann Brot und eine kleine Suppe. Und am Neujahr hat es sogar ein Dessert gegeben. Also, da, aber bei anderen Gefängnissen ist das ja viel besser. Man sieht es ja mal auch bei den Lunchboxen. Also wenn du vom Gefängnis Winterthur kommst oder vom Gefängnis Horgen, hast du einmal 3 Sandwiches in einer Box und vielleicht sogar eine Fleischpastete. Und wenn du vom POZ kommst, hast du nichts dabei.
Genau, also das sollte man im Auge behalten, sagen wir es mal so.
Gut, aber jetzt eben die Zustände im Auge behalten. Wenn man jetzt an wer würde man sich denn wenden, wenn man jetzt so nicht zufrieden ist?
Also wenn man sich an die Verfahrensleitung wendet, weiss man ja, was kommt. Das ist eine Frage vom Vollzug, wir sind nicht zuständig. Dann muss man sich als JUW an die Untersuchungsgefängnis wenden. Mhm. Oder ja, an die Leitung vom Gefängnis Zürich-West, wo glaube ich im Moment vakant ist.
Ist das vakant, ja, die suchen wie wild.
Also ich habe bis vor kurzem, mir ist einmal letzte mitteilt worden, wo ich werde den Laptop mitnehmen, das gehe ich nicht, das muss vorgängig bewilligt werden.
Der Laptop ins Gefängnis?
Ja, mitnehmen, und dann habe ich gefragt, seit wenn das so ist, und das sei eine Regel, man muss vorgängig anmelden.
Gehöre ich jetzt zum ersten Mal.
Ich habe dann eine Ausnahmeregelung bekommen, und seither habe ich geflissentlich kurz voran ein Mail mache ich mit dem Laptop. Ich habe jetzt aber von anderen gehört, die wissen gar nicht von dieser Regel. Die gehen immer, sind immer mit dem Laptop. Das war eine vorübergehende Regel, die jetzt möglicherweise bereits wieder aufgehoben wird. Also, man hat das Gefühl, die Regeln sind sehr fluid. Die passen sich immer wieder ein bisschen an. Das ist alles noch nicht gefestigt. Nein, allgemein, die ganzen Abläufe hat man das Gefühl,
ja, aber hey, ganz im Ernst, 2024. Massive Datensätze. Wie genau soll man ohne Laptop? Also muss ich dann jedes Gefängnis durch alles ausdrucken?
Nein, man muss es einfach vorankündigen. Warum man das immer muss vorankündigen, das erschließt sich mir auch nicht. Aber ich glaube, die Regel ist ja bereits wieder draußen. Ich will damit nur sagen, das ist alles noch nicht so sattelfest.
Aber, das ist sehr gerade absurd. Also mit was wir da konfrontiert werden, ist einfach nur absurd. Nehmen die zum ersten Mal ein Gefängnis in Betrieb.
Jetzt bin ich doch aufgeregt, jetzt muss ich dich wieder oben runterholen.
Ja, also. Also, wir sind ein Stepo-Kommentierungspodcast und nicht
mehr eigentlich habe ich auf. Ich habe mit etwas ganz anderem wieder starten.
Ah, erzähl.
Hast du einen Götti-Bub?
Nicht mehr.
Bist du entgöttet worden?
Ich bin entgöttet worden.
Also gut. Also, das ist vielleicht ein anderes Thema, das wir nicht in einem Stepo-Podcast besprechen. Also, stell dir vor, du hättest den Götti-Sohn noch.
Ja.
Dann wäre, sagen wir, im Alter von 10 würdest du checken oder erfahren, dass er dir in der Nacht 20 Stutz aus dem Portemonnaie genommen hat. Wie würdest du reagieren? Oder wie reagierst
du? Also ich würde mal den Tatverdacht erhärten. Ich würde ihn ansprechen.
Ja, und also, bist du hässig? Gibt es Strafe?
Nein, ich glaube nicht, nein.
Ich glaube nicht, okay. Dann geht das Beispiel mit dir ganz schlecht, ja.
Also als Götti-Bub sowieso nicht.
Ja, also gut, aber sagen wir ja, stell dir vor, dein fiktiver Sohn würdest etwa 10, würde dir in der Nacht 20 Franken aus dem Portemonnaie klauen und du würdest es erfahren. Wie ist deine Reaktion? Also ist erstellt, er hat es geklaut.
Er hat es geklaut.
Ja, nichts Tatverdacht, das ist erstellt.
Beweisverfahren durchführen. Das ist ja schwierig.
Also eher, man schimpft.
Ja, man muss herausfinden, für was es ist. Und sicher nicht begeistert jubilieren.
Genau, also du denkst schon einen Schritt weiter. Sehr gut. Was ist, wenn du jetzt noch erfahren würdest, er hat die 20 Franken geklaut, weil er einem Mädchen aus seiner Klasse, wo ein sehr armes Verhältnis kommt, sich nie ins 9 kann leisten und hat ihr mit dem ins 9 gekauft?
Ja, grossartig, aber ich würde neulegen, mich zu fragen.
Genau, aber gibt es nur Strafe oder würdest du von Strafe absehen?
Nein, Strafe bringen sowieso nicht.
Ja, gut, du bist eine unmögliche Versuchsperson, du bist viel zu reflektiert, um das zu beantworten.
Was kommt denn jetzt?
Jedenfalls, eben, ich habe das eben letztens im Hotel Matze gehört, wo okay, der Ferdinand von Schirach ist, aber es ist schon etwa 2 Jahre her oder 4 Jahre her sogar, das Interview. Und er hat eben den Vergleich gebracht, und hat erklärt, man muss eben immer nachfragen, man muss die ganze Geschichte kennen, bevor man sozusagen zu einer Sanktion greift. Und das ist unsere, eine ganz wichtige Aufgabe für uns, Geschichte zu erzählen, wie sie war und die Hintergründe zu erzählen und ganz viel erklären. Und da habe ich schon dazu zurückgedacht, an die Zeit, wo der Landmann und sein Teilweise, wenn man so ein bisschen geschnödert hat über das Landmannsche Geständnis und so, was ich ihn noch erlebt habe im Gerichtssaal, auch als Verteidiger, er hat schon sehr gute Geschichten erzählt. Das muss man ihm, muss man schon auch sagen, er hat dort sehr viel rausgeholt aus der Geschichte, sehr viel erklärt, wie etwas gekommen ist. Und das ist sicher ein Erfolgsfaktor gewesen von ihm. Und ja, das ist mir einfach aufgefallen. Da habe ich dich fragen, dich in die Irre führen und du hast es hervorragend pariert.
Also, StPO-Kommentar, wir sind beim Artikel 165. Schweigegebot für die Zeugin und den Zeugen.
Genau, also die einvernehmende Behörde kann eine Zeugin oder einen Zeugen dazu anhalten, unter Strafverdrohung vom Artikel 292 StGB, dass man bis zu einem gewissen Zeitpunkt, das muss man befristen, über den Inhalt von einer Einvernahme nicht mit Dritten kommunizieren.
Sogar, dass man überhaupt eine Einvernahme beabsichtigt. Also du kannst quasi schon mit der Vorladung das mitteilen, dass man dann nicht darüber Auskunft geben darf, dass man als Zeuge vorgeladen wird.
Ja, das ist recht. Die über den Umstand von der erfolgten Einvernahme oder den Gegenstand von der Einvernahme dürfen nicht informieren.
Da geht's, im Hintergrund ist da die Überlegung, dass man möchte Kollusion mit anderen Zeugen oder mit der beschuldigten Person verhindern.
Gut, die beschuldigte Person ist in der Regel anwesend, wenn Zeugen einvernommen wird. Es geht vor allem um, ja, dass man dem...
Aber das hast du doch auch schon so überraschende Zeugen einvernahmen, wo es vorher nicht mitteilt, wer als Zeuge befragt wird.
Gut, da hast du recht, genau. Dass man die Auflage macht, dass es möglichst das nicht beeinflusst Zeugnis gibt auch von der nachfolgenden Auskunftspersonen oder einzuvernehmenden Zeugen, dass man das sich nicht miteinander abspricht, was hast du erzählt, was habe ich erzählt und so. Genau.
Mhm. Oder auch, dass die ganzen Umstände in die Medien gelangen. Weißt du, wenn du gerade an die Landemann 4 denkst, an den Fall, den wir doch einmal näher angeschaut haben, wo ja dann die Untersuchung im Blick geführt worden ist, dass so Sachen möchte man verhindern. Und dort, wenn ich mich recht erinnern mag, hat, glaube ich, die Zugerstaatsanwaltschaft auch so ein Schweigegebot nach 292 erlassen. Was nicht verboten ist, dass der Zeuge einen Rechtsbestand, eine Rechtsbeständin konsultiert. Also da wäre ein Schweigegebot kann nicht so weit gehen.
Genau, ich glaube, es gibt nicht so viel mehr dazu zu sagen, oder? Es kann auch sicher Formvorschriften gibt es keine, es kann schriftlich oder mündlich sein, wenn es mündlich ist, oft gerade im Nachgang oder noch zum Schluss von der Zeugeneinvernahme wird das ermahnt entsprechend und im Rahmen von einem Protokoll natürlich festgehalten. Und eben mit der Vorladung schon schriftlich, mhm. Genau.
Jetzt eine Anwaltsprüfungsfrage für den Herrn Münch. Könnte man jetzt auch den Rechtsbestand, also die Anwältin oder den Anwalt nach 165, wenn du der Rechtsbestand von der Zeugin bist, könnte man dir auch so ein Schweigegebot nach 165 in Verbindung mit 292 StGB auferlegen?
Also, dass ich nicht über die erfolgte Einvernahme und den Gegenstand von Einvernahme berichten
darf? Mhm.
Ich mache jetzt einfach mal eine grammatikalische Auslegung und dann würde ich sagen, da steht Zeugin oder Zeuge. Und darum, genau. Schon wegen dem geht es nicht.
Genau. Also, es gilt wirklich nur für den Zeugen direkt und nicht für den Rechtsbestand. Du bist dann vielleicht aus Standesrecht hergehalten, Stillschweigen zu bewahren. Was auch noch wichtig ist, man darf also das Schweigegebot nicht routinemässig für jeden Zeugin, jeden Zeugen rauslassen, sondern es braucht Anzeichen von einer Beeinflussungsgefahr. Also man kann das nicht routinemässig im Vorladungstext aufnehmen.
Also nicht einfach ein automatisches Abmischen von dem entsprechenden Formular.
Genau. Du hast dann schon angesprochen, einleitend, man hat es zu befristen, zeitlich, datumsmässig. Kann man es auch an gewisse Verfahrensvorgänge knüpfen? Das ist ja Stillschweigen zu bewahren, bis der XY nicht vernommen worden sei.
Das ist eigentlich gerade der Sinn. Das Problem ist, dass es vielleicht dann ein bisschen ungenau ist. Und wie soll man überhaupt erfahren, wenn die Person nicht vernommen worden ist? Das kann man schon, wenn es einigermaßen zeitnah ist, denke ich, dann ist es auch verhältnismäßig. Dann hat aber, also ich sage jetzt einfach frei, vermutlich hat die Staatsanwaltschaft noch eine Mitteilungspflicht und das sagen, aber jetzt ist das Schweigegebot voll dahin.
Ja, ich würde mehr sagen, man wird es zeitlich, datumsmäßig beschränken und kann ja dann das allenfalls noch verlängern mit einer neuen Verfügung.
Ähnlich wie die Mitteilungsverbote, die mit den Editions- oder Ausgabenverfügungen verbunden sind.
Genau. Was ich schon erlebt habe, und du wahrscheinlich auch, dass man die Auflage erteilt hat, nicht generell ein Mitteilungsverbot, sondern hinsichtlich ganz bestimmter Personen. Also weißt, wenn du am Morgen eine Einvernahme gehabt hast von, sagen wir, irgendeiner Frau X, und dann hat man gesagt, gut, jetzt haben sie ein Schweigegebot bis heute Abend um 4 Uhr, sie dürfen nicht mit ihrem Mann telefonieren oder ihn über den Inhalt von dieser Einvernahme unterrichten, weil er am Nachmittag dann als Zeuge geladen war.
Das gibt es, wobei ich einfach das Szenario, dass es trotzdem erfolgt, relativ naheliegend ist. Also dort müssen wir eigentlich mehr sozusagen vorladungstechnisch vorsorgen, dass nämlich gerade nacheinander ist, dass die zweite Person, zum Beispiel dein Beispiel, der Ehemann, schon draussen wartet und die Staatsanwältin, den Staatsanwalt begleitet die Zeugen mit raus und holt den nächsten Zeugen gerade mit dir. Dann hat man es auch faktisch gewährleistet und nicht mit so einer, fast so einer, in so einem Fall fast zu einer Floskel verkommenden Vorgabe.
Ja, der Fall, den ich jetzt so gerade in Erinnerung hatte, ist eben so gewesen, dass die ein gemeinsames Kind haben und dann hat der Vater das Kind abholen und durch das hat sich irgendwie alles verspätet und dann ist eben nach dem Mittag gefallen und dann ist das eben genau nicht gegangen, was du gesagt hast. Und dann hat man es mit so einem Schweigegebot gelöst und natürlich die erste Frage am Nachmittag war, an Ehemann, haben sie Kontakt gehabt, dürfen wir irgendein Nattel hineinschauen? Und so hat man dann das sichergestellt.
Und hat er sich ins Atelier schauen lassen?
Er hat sich natürlich ins Atelier schauen lassen.
Ist er ohne Rechtsbeistand
gekommen? Natürlich. Aber eben, als Zeuge hast du ja unter Umständen gar kein Interesse, dich abzusprechen.
Also jetzt auf einmal rein in einer idealen Welt. Das gibt es ja gar nicht abzusprechen. Man ist
ja
einfach
eben, ja,
der Wahrheit verpflichtet. Und wenn man nicht sicher ist, das wird ja bei den Belehrungen oder in den Erklärungen die Erklärungen eingangs auch gesagt, schauen, wenn sie es nicht mehr sicher sind, sagen sie, dass sie sich nicht mehr sicher sind. Wenn sie sich nicht mehr daran erinnern, ist das kein Problem, das begreifen wir. Und wenn man ja die Atmosphäre gibt, dass man zwar zur Wahrheit verpflichtet ist, aber gleichzeitig zugesteht, dass man sich nicht alles kann genau erinnern kann, dann gibt es ja null Bedarf, um sich absprechen. Dann hätte ja das Absprechen immer, ist ja per se suspekt.
Ja, ja. Das Problem ist einfach, dass man sehr oft eben richtig machen will und zudienen, einfach aus dem psychologischen Aspekt, dass man auch gefallen will oder einfach auch will die Erwartungshaltung gerecht werden. Und man sagt ja ungern, dass man etwas nicht weiss oder zu dumm für etwas ist oder etwas nicht mehr mag erinnern.
Genau wie im KI-Kurs von letztem Freitag, auch ChatGPT neigt dazu, eine Antwort zu geben. ChatGPT ist schlecht, ihnen zuzugeben, dass sie etwas nicht weiss und das ist unter anderem auch ein Grund, dass die so Halluzinationen kommen, dass sie anfangen, irgendwelche Fantasien zu erzählen.
Du hast ja da den ganzen geilen Prompt, den du dort uns mitteilt hast.
Ja, genau. Also versuchen die promptet, versuchen mal am Ende von einem Prompt, also von einer Eingabeaufforderung, was man gerne möchte, sagen am Schluss «No yapping», also YAPPING, im Sinne von «kein Gekläffe». Und dann kommt das viel konziser, viel mehr auf den Punkt gebracht und es sind also noch beeindruckende Unterschiede. Hast du schon probiert?
Ja, ja, ist bei mir jetzt in der Standardeinstellung drin. Und ich habe es auch vom Colin gut gefunden. Der hat dann auch noch gesagt, eben, sag mir ChatGPT, wenn du etwas nicht weißt. Oder sag, wenn du etwas nicht weißt.
Genau, oder sag mir, wenn du nichts, sag nur etwas oder schreib nur etwas, wenn du dir sicher bist. Wenn du dir nicht sicher bist, weise mich darauf hin, dass du nicht sicher bist. Genau. Funktioniert auch nicht immer, aber genau.
Ich kann vor allem da, ja, ihr habt ja dann auch da mit diesen Doppel-S deutschen Rechtschreibung, die sie dann einmal verwendet, habe ich das so promptet, wie der Colin gesagt hat. Es hat dann kurz funktioniert und jetzt ist es wieder retardiert. Jetzt geht es wieder nicht.
Genau, das ist immer noch ein bisschen eine Wunderbox.
Es ist aber darum haben wir sie auch so gern.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.